Als ich mich vor über 35 Jahren bekehrt hatte und anfing, mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, waren die Timotheusbriefe die ersten beiden Bücher, mit denen ich mich intensiv auseinandersetzte. Ich war von Anfang an beeindruckt, wie Gott durch sein Wort zu mir redete. Das waren keine Texte, die einfach in einem historischen Kontext hineingehörten, sondern sie sprachen mich persönlich an. Sie hatten mir viel zu sagen. Und durch sie konnte ich schon am Anfang meines Glaubens verstehen, was mit dieser Bezeichnung, das Wort Gottes ist lebendig, gemeint ist. Und das Interessante ist, dass ich seitdem etwa alle 10 Jahre wieder auf dieses Buch stoße oder gestoßen werde, es neu studiere und jedes Mal wieder überrascht werde, was ich Neues aus ihnen mitnehmen kann. Nicht, weil ich das Alte vergessen habe, sondern wirklich, es kommt immer wieder was Neues dazu. Vermutlich, weil sich meine Lebenssituation geändert hat, vielleicht auch, weil ich im Glauben etwas weitergekommen bin und Gott besser verstehe in dem, was Paulus hier aufgeschrieben hat. Jedenfalls glaube ich, dass ich mittlerweile so weit bin, vorangekommen bin, dass ich darüber predigen kann. Und so habe ich mich entschieden, in diesem Jahr so etwas wie eine Predigtreihe über den ersten Timotheusbrief zu machen. Und vermutlich werdet ihr einzelne Abschnitte daraus auch mitbekommen. Ich möchte heute mit euch den ersten Lehrteil des Briefes anschauen. Er steht im ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Ich habe jetzt eine etwas andere Übersetzung, aber sinngemäß sollte es das Gleiche sein. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gesetzlosen das Gesetz bestimmt ist, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn es etwas anderes gibt, das der gesunden Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir damit beginnen, diesen Text oder überhaupt den Brief in die Geschichte des Paulus einzuordnen. Paulus hat den Timotheus am Anfang seiner zweiten Missionsreise so richtig kennengelernt. Damals hat er ihn sich auf Geheiß des Herrn als Schüler unter seine Fittiche genommen und ihn als Mitarbeiter im Dienst für den Herrn intensiv geschult. Das war am Anfang dieser Zeit. Als Paulus den ersten Timotheusbrief geschrieben hat, war er fast am Ende seines Lebens. Er wartete in Rom im Gefängnis auf seinen Prozess. Und wenn wir außerbiblische Informationen mit hinzunehmen, können wir davon ausgehen, dass er diesen Brief vielleicht ein Jahr vor seiner Hinrichtung wegen seines Glaubens an Jesus Christus geschrieben hat. Zu dieser Zeit kannte er also den Timotheus schon seit sehr vielen Jahren. Und beide verband eine tiefe, innige Beziehung. Paulus nannte den Timotheus sogar mein wahres Kind im Glauben. Am Anfang seines Dienstes dachte Paulus auch, wie alle anderen, dass Christi Wiederkunft nur eine Frage von wenigen Jahren sein würde. Und deshalb haben seine ganzen Arbeiten, seine ganzen Vorbereitungen immer so die Perspektive gehabt, das ist ja nur für eine Generation vielleicht. Jetzt war er am Ende seines Lebens und er bemerkte, es war ihm klar geworden, dass das nicht der Fall sein würde. Und somit war es notwendig geworden, die entstandenen Gemeinden auf ein solides geistliches Fundament zu stellen, damit sie in Zukunft weiter wachsen und das Evangelium verbreiten würden. Und vor allem, dass sie auch gewappnet sein würden gegen Irrlehren, die von verschiedenen Seiten in die Gemeinde einzudringen versuchten. Diesen zu wehren und die gesunde Lehre zu erhalten, festzuhalten. Und dazu wollte Paulus auch mit diesem Timotheusbrief beitragen. Den Timotheus hatte er in Ephesus sozusagen als Gemeindeleiter zurückgelassen und jetzt wollte er ihm etwas an die Hand geben, um erfolgreich auch gegen Irrlehren von innen und außen vorgehen zu können. Und in diesem ersten Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, geht es um falsche Entwicklungen innerhalb der Gemeinde. Schauen wir uns einmal die ersten beiden Verse an. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die viel mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Eine der Aufgaben des Timotheus war also dafür zu sorgen, dass die Lehre in der Gemeinde sich nicht in eine falsche Richtung entwickeln würde. Wieso war das ein Problem? Dazu müssen wir uns vor Augen halten, dass es damals noch keine Bibelschule oder Seminare gab, in denen Pastoren ausgebildet wurden. Die Gemeinden hatten damals noch nicht mal das Neue Testament. Und das, was sie weitergegeben haben, waren ihre Zeugnisse, ihre Erfahrungen mit Jesus Christus. Das war ein ganz wichtiger Teil der Lehre. Und dann hatten sie die bis dahin meist noch mündlichen Berichte über das, was Jesus in den 3 Jahren seines öffentlichen Wirkens getan und gelehrt hat. Außerdem müssen wir noch wissen, dass die Gemeinde zu der Zeit damals schon unter Verfolgung gestanden hat und ihre Versammlungsmöglichkeiten ziemlich eingeschränkt waren. Sie trafen sich also in Ephesus nicht in der dortigen Nussdorfer Straße 38e, sondern wenn sie sich trafen, geschah das in Häusern, in verschiedenen Häusern. Und heute würde man sagen, sie trafen sich in einer Reihe von Hausgemeinden. Und vermutlich war es meistens der Hausherr, der diese Hausgemeinden leitete und die im Glauben etwas älteren Brüder gaben an die anderen weiter, was sie im Glauben zu bieten hatten. Was sie weitergaben, hing deshalb sicher auch von ihren persönlichen Erfahrungen und ihrer Herkunft ab. Und darauf spielt Paulus hier in diesen ersten Versen an, wenn er Timotheus auffordert, dafür zu sorgen, dass sich die Gläubigen nicht mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abgeben. Geschlechtsregister waren für die Juden sehr wichtig. Ein Jude musste immer genau wissen, wer sein Stammvater war. Aber wenn sie nun unter Christus waren und ihr Heil aus der Gnade von Christus herstammte, war ihre Nachkommenschaft bedeutungslos geworden. Und wenn sie darauf herumritten, so war das für die nichtjüdischen Gläubigen verletzend und provozierend. Auf der anderen Seite, die Gläubigen mit einem heidnischen Hintergrund waren Fabeln, im Griechischen steht hier das Wort Mythen, in ihrer früheren Zeit ausgesetzt. Und das war etwas, was sie immer noch beeindrucken konnte und damit auch zur Anfechtung wurde. Beides, also Mythen und Geschlechtsregister, waren sowas wie Knackpunkte, die den Hausgemeinden Probleme machten, die sie von dem Eigentlichen ablenkten, wie Paulus hier geschrieben hat, nicht den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Jetzt dieses Wort Verwalterdienst hört sich für uns so ein bisschen eigenartig an. Aber mit Verwalterdienst ist eigentlich nichts anderes gemeint als der Dienst aller Gläubigen, jedes einzelnen Gläubigen für Gott. Petrus hat diesen gleichen Wortstamm in seinem Brief, im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10 verwendet. Und da heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so diene er damit als ein guter Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Das, was wir für Gott tun, ist ein Verwalterdienst. Gott hat uns etwas anvertraut, mit dem wir leben, arbeiten, umgehen sollen. Wir sind Verwalter der Gnade Gottes. Und deshalb ist das, was wir tun, jetzt in den Worten des Paulus, ein Verwalterdienst. Okay, jetzt wissen wir, was die Gemeinde damals von der gesunden Lehre abgelenkt hat. Diese Geschlechtsregister und diese Mythen. Aber was war dann die Lehre, die die Gemeinde gebraucht hat? Worauf mussten sich die Leiter der Hausgemeinden ausrichten? Paulus fasst das in einem Satz im Vers 5 zusammen. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Dieser Satz ist das Zentrum des ganzen Abschnittes. Und das, was da steht, ist heute genauso noch wahr wie und richtig wie damals. Und an dieser Aussage müssen wir uns als Einzelne und auch als Gemeinde messen und messen lassen. Wie brisant diese Beschreibung dessen, was das Ziel der Lehre, der Weisung ist, das möchte ich euch auch daran bewusst machen, was nicht in diesem Vers 5 steht, nämlich Kenntnis der Heiligen Schrift, Bibelwissen, Bibelverse auswendig lernen. Das, was die Gläubigen in der Gemeinde erfahren und mitnehmen sollten, ist vielmehr Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Soll das etwa heißen, dass der Paulus die Beschäftigung mit dem Wort Gottes nicht für ein wesentliches Ziel der Gemeindearbeit sieht? Das kann man sich bei Paulus nicht gut vorstellen. Der war mit dem Alten Testament aufgewachsen und wie kein anderer Apostel wusste der Paulus von der Bedeutung und der Kraft des Wortes Gottes. Aber warum erwähnt er das hier nicht? Weil er weiß, dass Gottes Wort Träger des Willens Gottes ist und dass es darauf ankommt, dass der Wille Gottes in unserem Leben Auswirkungen hat. In diesem Vers haben wir schwarz auf weiß, dass in der Gemeinde die Bibel nicht als Kopfwissen gelehrt werden soll, sondern dass in der Gemeinde gelehrt werden soll, wie der Wille Gottes in unser Leben hinein umgesetzt wird. Ein wichtiges Ziel der Unterweisung in der Gemeinde ist aber die Liebe aus reinem Herzen und gutem Wissen und ungeheucheltem Glauben. Das müssen wir uns einmal genau anschauen und im Einzelnen durchbuchstabieren. Drei Ziele werden hier genannt und alle haben eines gemeinsam. Sie sind mit der Liebe verknüpft. Und das Wort, das Paulus hier für Liebe verwendet, im Griechischen gibt es da mehrere, ist Agape. Und das ist die Liebe, die von Gott in unser Leben kommt. Die selbstlos ist, die nicht das Ihre sucht, die keine Bedingungen stellt. Und Jesus selbst hat gesagt, diese Liebe zu haben, Gott und den Menschen gegenüber, ist das höchste und das größte Gebot. In Johannes 13, Vers 34 und 35 hat er seinen Jüngern eingeschärft. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe soll der Motor, die Antriebskraft für unser ganzes Leben sein. Und das Endziel der Unterweisung in der Gemeinde ist, Gottes Liebe in unserem Leben wirksam zu entfalten. Um das besser zu verstehen, schauen wir uns zunächst einmal das erste Ziel an. Liebe aus reinem Herzen. Wofür stand in der Antike das Herz? Wir ordnen heute das Herz eher so den Gefühlen zu, so Herzschmerz und sowas. Aber der Sitz der Gefühle war in der Antike der Bauch, waren die Eingeweiden. Wir kennen das auch, das schlägt mir auf den Magen. Das Herz war nach dem Verständnis der Bibel der Sitz des Willens. Im Herzen werden die Entscheidungen getroffen. Und rein bei reines Herz bedeutet nicht nur sauber, sondern wie zum Beispiel bei reinem Gold, dass es nur aus einer Sorte von Material besteht. Da ist nichts anderes dazu gemischt. Paulus will also mit diesem Begriff reinen Herzens zum Ausdruck bringen, dass unsere Liebe nur aus einem Willen kommt, der ganz und ungeteilt auf Gott hin ausgerichtet ist. Oder anders ausgedrückt, wir lieben nicht, um einen eigenen Vorteil zu erreichen, sondern wir lieben, weil wir darin das weitergeben und nur das weitergeben wollen, was wir von Gott empfangen haben. Das zweite Ziel ist Liebe aus gutem Gewissen. Das Gewissen ist die Instanz in unserer Persönlichkeit, mit der wir unser Denken und Tun selbst beurteilen. Und damit sind wir alle gut vertraut. Wenn wir irgendetwas getan oder gesagt haben, dann wissen wir anschließend, ohne dass wir danach fragen müssen, ob das gut oder schlecht, ob das Recht oder Unrecht war. Bei manchen spricht das Gewissen auch in Fällen, in denen es eigentlich nicht sofort klar ist, ob es Recht oder Unrecht ist, sehr empfindlich an. Bei anderen ist das weniger empfindlich. Aber wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, dann dürfen wir das nicht ignorieren, sondern wir müssen umkehren, Vergebung in Anspruch nehmen, um Vergebung bitten. Und mit dem Ziel Liebe aus gutem Gewissen will Paulus sagen, dass wir die Liebe so üben, dass wir immer ein gutes Gewissen haben. Das heißt, wir lieben in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und wir weichen davon nicht ab oder wir kehren sofort zurück. Das dritte Ziel ist dann noch Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Wir haben schon öfters gehört, dass das Wort Glauben im Neuen Testament etwas anderes bedeutet als in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Das Wort, das hier verwendet wird für Glaube, beschreibt vielmehr eine Beziehung zwischen zwei Personen. Ich glaube hat in dem Wort Gottes die Bedeutung, ich vertraue in die Treue Gottes. Die wörtliche Übersetzung von ungeheuchelt ist nicht verkleidet oder nicht geschauspielert. Also meint Paulus hier mit diesem Begriff ungeheucheltem Glauben, wenn ich liebe, dann mache ich niemanden, weder Gott noch irgendjemand anderen etwas vor. Ich liebe ihn mit der Liebe, mit der Gott ihn liebt. Denn meine Liebe kommt aus dem Vertrauen in die Treue Gottes. Diese dreifache Liebe ist also das wichtigste Ziel der Unterweisung in der Gemeinde. Und konsequenterweise muss sich jede Gemeindeleitung, jeder Pastor fragen, habe ich dieses Ziel noch vor Augen, wenn ich in der Gemeinde lehre? Es geht darum, dazu beizutragen, dass Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben in unserer Gemeinde wächst und gefördert wird. Und als Gemeindeglied muss ich mich fragen, ob ich mich danach ausstrecke, ob diese Liebe wirklich in mir wachsen kann, ob sie mehr und mehr mein Leben bestimmt, ob das ist, was ich aus der Gemeinde mitnehmen will für mein Leben. Dieses Endziel, oder ja, kann man so sagen, hatten in Ephesus offensichtlich einige der Lehrer in der Gemeinde aus den Augen verloren. Denn Paulus schreibt in den nächsten Versen 6 und 7, davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Paulus ist beunruhigt, dass in der Gemeinde eine Entwicklung eingesetzt hat, die von dem Endziel, das er in Vers 5 beschrieben hat, abweicht. Sie sind abgeirrt, also ist ihre Lehre zur Irrlehre geworden. Ihnen geht es nicht um die gelebte Liebe Gottes, sondern um das Gesetz, die Gebote und Verbote des Alten Testaments. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, aber sie sind es nicht wirklich. Sie haben das Evangelium kennengelernt als ja unübertreffliche Offenbarung Gottes, aber sie haben diese Einzigartigkeit nicht erkannt, weil sie das Evangelium nicht wirklich verstanden haben. Sie meinten, das Gesetz noch mit zur Gnade hinzunehmen zu müssen. Ihr Wissen und ihre Überzeugung haben wohl auf den Buchstaben des Gesetzes beruht, aber das war nur leeres Geschwätz. Auch wenn sie es noch so fest behaupten, dass es anders sei. Denn in Wahrheit geht es nur um die Liebe Gottes, um die Gnade, die zu uns gekommen ist in Jesus Christus. Weil Gott uns liebt, ist alles andere Geschwätz. Natürlich gibt es das Gesetz noch, es ist immer noch gültig. Aber seine Rolle hat sich entscheidend verändert. Das macht Paulus in den verbleibenden Versen deutlich, ab Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und unheilige Vatermörder und Muttermörder, Mörder, unzüchtige Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Das ist wieder so ein ganz typischer Paulus-Satz. Vier Verse lang, ein einziger Satz. Aber in ihm macht Paulus unsere Beziehung als Jünger Jesu zum Gesetz klar. Und lasst uns deshalb einmal diesen Satz anschauen. Wir nehmen jetzt zunächst mal kurz alle Einfügungen, die er da noch reingehängt hat, raus und schauen uns nur den Kernsatz an. Und der Kernsatz heißt, wir wissen, dass das Gesetz gut ist nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Das ist sozusagen den Pflock, den er erstmal einschlägt. Und diese geistliche Wahrheit klammert drei Erläuterungen ein. Und die erste Erläuterung lautet, das Gesetz ist gut, wenn es gesetzmäßig angewendet wird. Und gesetzmäßig bedeutet nichts anderes als so, wie Gott es will. Das verstehen wir, denke ich, und das leuchtet uns auch sofort ein. Die zweite Erläuterung besagt, dass dies dann geschieht, wenn man weiß, dass es für einen Gerechten nicht bestimmt ist. Um das nun zu verstehen, müssen wir klären, wer ein Gerechter ist. Wie sieht so einer aus? Haben wir heute Gerechte unter uns hier? Nach den Aussagen Jesu in den Evangelium, und so hat Paulus das auch verstanden und in seinen Briefen immer wieder ausgeführt, ein Gerechter ist der Mensch, den Gott gerecht gemacht hat. Den Gott gerecht gemacht hat, indem er Vergebung für alle Ungerechtigkeit im Leben eines solchen Menschen durch das Blut Jesu von ihm abgewaschen hat. Und das ist, oder zumindest das sollte sein, der Normalzustand eines jeden Jüngers Jesu. Wenn ein Jünger sündigt und damit seine Gerechtigkeit verliert, wird er in dem Moment, wo ihm das bewusst wird, seine Schuld sofort bekennen und er wird wieder neu gerechtfertigt. Ein Vers, den ihr alle hoffentlich schon auswendig kennt, aber den ihr, wenn nicht auswendig lernen sollt, steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, Christus, treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da haben wir es. Unsere Ungerechtigkeit wird abgewaschen. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21 steht, das ist Christus, der Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Wir sind Gottes Gerechtigkeit durch Christus. Wir als Jünger Jesu sind berufen und es ist für uns möglich, Gerechte zu sein. Und für uns ist damit das Gesetz nicht bestimmt. Für wen dann? Und damit kommen wir zur dritten Erläuterung, die Paulus in diesen Satz gepackt hat. Und das ist eine lange Liste für die das Gesetz bestimmt ist. Für Gesetzlose, Widerspenstige, Gottlose, Sünder. Ich lese die Liste nicht nochmal. Alle Menschen, die durch diese Begriffe beschrieben werden und andere, die hier nicht aufgezählt sind, haben ein Merkmal gemeinsam, mit dem Paulus diese ganze Aufzählung zusammenfasst. Sie leben ein Leben, das, Vers 10, der gesunden Lehre entgegensteht. Und mit dem Wort Lehre wird im Griechischen sowohl die Art des Lehrens, also Didaktik, gemeint, als auch der Inhalt der Lehre. Und das Wort gesund, das hier steht, das kennen wir übrigens auch, das ist hygienisch, das bedeutet im Griechischen auch vernünftig und richtig. Und damit meint Paulus die Lehre, die im geistlichen Sinn gesund und heilsam ist. Das Ziel dieser Lehre ist aber, Vers 5, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ich denke, jetzt haben wir diesen langen Satz aufgedröselt und können verstehen, was Paulus mit ihm sagen will. Aber es ist irgendwie schon verblüffend, dass das Gesetz nicht für uns Jünger Jesu bestimmt ist, sondern für die anderen, die nicht zu Jesus gehören. Ich habe auch einige Zeit darüber nachdenken müssen, bis ich das verstehen konnte. Und ich möchte versuchen, das mit einem Beispiel zu erklären. Ihr seid schon mal mit dem Auto sicher alle auf der Autobahn unterwegs gewesen und wisst deshalb, dass an vielen Stellen die Fahrbahn von Leitplanken eingegrenzt ist. Sie verhindern, dass die Autos von der Fahrbahn abkommen. Besonders auf hohen Brücken ist das von Vorteil, denn wenn man da von der Fahrbahn abkommt, dann ist das in aller Regel tödlich. Und deshalb bin ich ein Fan von Leitplanken. Sie retten Menschenleben. Aber ich habe noch nie eine Leitplanke in Anspruch nehmen müssen. Ich habe gehört und verstanden, dass ich mit meinem Auto zu meinem eigenen Vorteil auf der Fahrbahn bleiben soll und bleiben muss. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Niemand muss mich daran erinnern, dass es sinnvoll ist, auf der Fahrbahn zu bleiben. Und wenn ich eine Leitplanke sehe, dann fällt mir nicht, wenn ich die Leitplanke sehe, sofort ein, haha, Vorsicht, auf der Fahrbahn bleiben. So ist das nicht. Und ich denke, so ähnlich ist das mit dem Gesetz. Es legt fest, wie wir Menschen unser Leben gestalten müssen, damit es vor Gott Bestand hat. Deshalb ist das Gesetz gut. Wenn wir uns bekehrt haben, wenn der Geist Gottes in unser Leben gekommen ist, dann ist uns mit unserem neuen Leben das eingepflanzt worden, was uns auf dem Weg zum Ziel hält. Und selbst wenn wir einmal versagen und schuldig werden, weiß unser Gewissen, dass es überführt uns, weil wir den Willen Gottes in uns tragen, dann bekennen wir unsere Schuld und wir sind wieder gerechtfertigt. Niemand braucht uns mehr das Gesetz vorzuhalten. Ganz anders ist es bei den buchstäblich Gesetzlosen. Sie wissen nicht, was der Wille Gottes ist. Und trotzdem müssen sie sich am Ende ihres Lebens vor Gott verantworten. Für sie ist das Gesetz gut und wichtig. Sie brauchen es, damit sie erfahren, wie sie ihr Leben retten können. Denn Gott hat den Menschen nicht deshalb das Gesetz gegeben, dass er sie bestrafen kann, sondern damit sie erkennen, wie sie geschützt und gerettet werden können. Genauso wie die Leitplanken nicht dazu da sind, dass Menschenleben gerettet werden und nicht damit Autos Schrammen und Beulen bekommen. So weit, so gut. Wie kommt es aber, dass das Gesetz in unserem Leben mehr oder weniger oft doch noch in den Vordergrund kommt oder in den Vordergrund gespielt wird? Wie Gesetzeslehrer halten wir uns selbst oder auch gern anderen das Gesetz unter die Nase und pochen darauf, dass es zu erfüllen sei. Und dabei hat doch Paulus hier in Vers 7 gesagt, sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie so fest behaupten. Woher kommt das? Ich denke, das liegt daran, dass wir immer wieder aus den Augen verlieren, was Paulus uns in Vers 5 tief in unser Herz einprägen will. Das Endziel ist nicht die Kenntnis des Gesetzes, sondern das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und damit hat Paulus uns den Schlüssel zu einem gottgefälligen Leben gegeben. Es geht eben nicht darum, das Gesetz zu kennen, das Gesetz auf Steintafeln zu haben und jede Regel zitieren zu können, ist nutzlos. Ihr erinnert euch an die Einstellung Jesu gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten. Sie hatten sich für jede Lebenssituation ein Gesetz, eine Vorschrift, eine Regel ausgedacht und ihr Leben bestand eigentlich nur noch darin, sich von einer Vorschrift zur nächsten zu hangeln. Und Jesus hat dazu sehr klar Stellung bezogen und gesagt, das ist unnütz, das ist sogar gefährlich falsch. In Matthäus 23, Vers 27 wird er da in einer Schärfe deutlich, die ist schon fast atemberaubend. Er sagt nämlich den Pharisäern, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die außen zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und Unreinheit sind. Sie hatten hunderte von Vorschriften auswendig gelernt und waren kaum mit etwas anderem beschäftigt, als sie einzuhalten. Und dann spricht Jesus über sie so ein vernichtendes Urteil. Sie seien voll aller Unreinheit statt, Vers 5, Liebe aus reinem Herzen in sich zu haben. Wie soll man aber das Gesetz erfüllen, wenn man sich damit nicht beschäftigt? Die Pharisäer haben sich sehr intensiv damit beschäftigt, aber offensichtlich hat es ihnen nichts genützt. Es muss einen anderen Weg geben. Und Paulus kannte ihn. Er war ja früher einer dieser Pharisäer und hatte das alles selbst durchgemacht. Und er wurde zutiefst erschüttert, als er erkennen musste, wie nutzlos das war. Und im Philipperbrief schreibt er, dass das, was ihm vorher so wichtig war, ihm nun Straßenkot ist im Vergleich zu dem, was er in und durch Christus gefunden hat. Statt dem Gesetz ist nur eines wichtig und richtig, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. In seinem Brief an die Römer macht er den Unterschied von Gesetz und Liebe ganz deutlich. Kann man nachlesen, Römerbrief, Kapitel 13, Vers 8 bis 10, da heißt es, seid niemanden irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, das ist in diesem einen Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes also ist die Liebe, hat Paulus geschrieben. Wenn die Liebe der Antrieb unseres Denkens und Tun ist, dann kann nicht viel schief gehen. Und selbst wenn wir einmal zu Fall kommen, hilft uns genau auch diese Liebe, mit unserem Versagen recht umzugehen und durch Umkehr und Vergebung wieder aufzustehen und weiterzugehen. Wenn das Gesetz der Maßstab für unser Leben ist, dann hat der Widersacher ein leichtes Spiel mit uns, uns in Situationen zu bringen, für die wir gerade kein Gebot oder seine Auslegung parat haben. Die Pharisäer haben uns das erschreckend deutlich vor Augen geführt, wie selbstgerecht sie mit diesem Ansatz so total in die Irre gegangen sind. Wir müssen uns nicht damit beschäftigen, was falsch ist. Wir müssen nur durch den Heiligen Geist geoffenbart in uns tragen, was recht ist. Mir ist dazu ein Bericht in den Sinn gekommen, den ich vor vielen Jahren einmal gelesen habe. Die königlich kanadische berittene Polizei, die sogenannten Mounties, bildet auch Spezialisten aus, die gegen Geldfälscher eingesetzt werden. Dabei bekommen die Auszubildenden nicht eine einzige gefälschte Banknote in die Hand. Sie lernen, dass es nur eine Sorte von, sagen wir, echten 10-Dollar-Scheinen gibt. Und sie studieren diese Scheine in allen möglichen Zuständen, von dem druckfrischen bis zu dem verkrumpelten, zusammen in der Waschmaschine gewaschenen 10-Dollar-Schein in allen möglichen Zuständen. Und sie lernen nur diese Art des Aussehens und des Zustands von echten 10-Dollar-Scheinen kennen. Und weil das ist sinnvoll, weil man vorher nicht wissen kann, auf welche Weise man einen 10-Dollar-Schein fälscht. Aber wenn Sie so vertraut sind mit dem, was echt ist, sobald Sie einen falschen in die Hand bekommen, wissen Sie sofort, das ist kein echter. Alles, was dem Echten nicht entspricht, ist falsch. Wenn wir die Liebe Gottes in uns aufnehmen, wenn sie unserem Leben das Sagen hat, dann wissen wir auch, was der Wille Gottes ist. Und so werden wir das Gesetz erfüllen, ohne dass wir es ständig vor Augen haben müssen. Weil unser Herz weiß, was recht ist. Paulus war von dieser Erkenntnis durchdrungen. Er wusste und hatte das in seinem Leben erfahren, dass sein Leben Sinn und Ziel darin hat, dass er im Glauben die Liebe festgehalten hat. Und es gibt keinen besseren und es gibt keinen einfacheren Weg, Jesus nachzufolgen. Und deshalb hat er damals dem Timotheus und heute uns eingeschärft, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist wichtig für die, die in der Gemeinde die Gläubigen unterweisen. Und das ist noch wichtiger für jeden Einzelnen von uns, weil wir nun wissen, wonach wir uns ausstrecken sollen. Nach Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir nicht von dir eine Gesetzestafel unter den Arm geklemmt bekommen haben und damit jetzt in die Woche ziehen müssen, sondern dass du in uns bist, dass du durch deinen Geist in uns gegenwärtig bist, dass du uns erfüllt hast mit dieser Liebe vom Vater. Diese Liebe, die weiß, was Gott gefällt. Diese Liebe, die weiß, was nützlich ist, was Hilfe ist, was wohltuend ist. Danke, Herr, dass du mit uns gehst und uns damit ausgerüstet hast. Dass du uns fähig gemacht hast, diese Liebe zu empfangen. Und dass du auch willst, dass wir davon immer mehr verstehen, immer mehr lernen, immer mehr erfüllt werden mit deiner Liebe. Und so bitten wir dich jetzt, Herr, dass du uns segnest mit dem, was du jedem Einzelnen heute von uns gegeben hast. Dass es ja eingepflanzt in uns ist, dass es aufwächst und schnell Frucht bringt zu deiner Ehre. Danke, Herr, dass du uns zurüstest. Danke, Herr, dass wir in deiner Liebe sind. Der Gott des Friedens selbst aber heilige euch durch und durch und unversehrt möge euer Geist und Seele und Leib in untadeliger Weise bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt werden. Der euch beruft, ist treu, er wird es auch ausführen. Amen. Amen.